ARD Sounds.
Man sagt ja manchmal, ADHS ist eine Superkraft. Mhm. Das stimmt auch. Manchmal ist es dein größter Gegner und ein unheimliches Arschloch. So wird es Joko singen. Jedes einzelne Mal, dass ich zur Flasche gegriffen habe, war so, nein, nein, heute nicht, heute nicht.
Und dann hast du getrunken.
Ich würde sagen, ich bin trockener Alkoholiker. Und ich hoffe, dass die Mitmänner da draußen sich mal hinterfragen. Weg von diesem, ich möchte nicht wissen, wie viele aus meinem Freundeskreis Täter sind. Doch, genau das möchte ich wissen.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen. Irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Manche nennen ihn den Helge Schneider unserer Generation. Marty Fischer gilt als das musikalische Multitalent im deutschen Internet mit seinen extrem unterhaltsamen Loops und Coverversionen. Er schreibt aber auch eigene Songs und er kann gefühlt jede Person imitieren, die bei Deutschland 3000 schon mal zu Gast war, wie ihr gleich hören werdet. Ich habe mir Marty schon richtig lange als Gast gewünscht, wollte aber warten, bis der YouTube-Kanal von Deutschland 3000 am Start ist. Denn YouTube ist auch die Plattform, auf der Marty sich zu Hause fühlt. Über 860.000 Leute haben ihn da abonniert und feiern ihn für die Leidenschaft und den schrägen Humor, mit dem er uns allen Musik näher bringt. In Martys Kopf ist immer was los und so gibt es in dieser Folge ein paar wilde Sprünge durch Themen, die ihn gerade beschäftigen. In der einen Sekunde sprechen wir über sein Leben mit ADHS, in der nächsten über Gewalt gegen Frauen. Wir haben Musik gemacht und über Panikattacken gesprochen. Es ging um seinen großen Traum vom ESC und warum es vielleicht gar nicht so schlecht war, dass der dieses Jahr geplatzt ist. Und dann spricht Marty auch sehr offen über seine Alkoholsucht und erzählt, wie ihm seine Freundin das Leben gerettet hat.
Marty, du hast mit 10 Jahren 2 Dinge bekommen, die, glaube ich, dein ganzes Leben verändert haben. Eine ADHS-Diagnose und dein erstes Keyboard.
Eine folgenschwere Anschaffung.
Glaubst du, war das eine gut für das andere?
Absolut. Man sagt ja manchmal, ADHS ist eine Superkraft. Mhm. Das stimmt auch. Manchmal ist es dein größter Gegner und ein unheimliches Arschloch. Man kann nichts dagegen tun, man kann aber auch nichts dafür. Mhm. Was schön ist, wenn man das weiß.
Und dieses Keyboard, also hat deine Mutter, glaube ich, oder wer hat es dir geschenkt?
Doch, meine Mutter.
Hat sie dir das geschenkt mit dem Gedanken im Hinterkopf, okay, dann hat der Junge mal was, worauf er sich so richtig fokussieren kann? Oder war das ein Zufall?
Das war eher so, sie hat gemerkt, dass ich sehr musikalisch offenbar bin. Und dann, hatte ich plötzlich meinen besten Freund sozusagen. Mhm. Und habe auch wirklich nachmittags niemanden gesehen, so außer Schulklasse, sondern habe mich da...
Du hast mit...
Damit nicht.
Nee, das jetzt... Zeig's mal kurz. Eins hast du mitgebracht.
Ist ein ganz kleiner Ableger. Da wird noch
also
ein
du
großes
hattest so ein
draus.
Richtiges Keyboard, aber was kannst du... Ich weiß nicht, ob man sich da jetzt, wenn du das in der Hand hast, reinversetzen kann, aber weißt du noch, was das für ein Gefühl war damals?
Erstmal, ersten
Keyboard.
Erstmal war das Teil... ungefähr doppelt so groß in alle Richtungen.
Und du noch kürzer ja wahrscheinlich.
Ich war ungefähr wahrscheinlich genauso groß aufrichtig
gestellt. Wie das Keyboard.
Also daneben, da lag dann ein Karton, wo ich dachte so, was zum Teufel soll da drin sein? Surfbrett? Oder irgendwer aus der Verwandtschaft, ich weiß gar nicht mehr wer, hat dann gesagt, du hast wahrscheinlich ein Bügelbrett oder sowas. Und ich so, was soll ich mit dem Bügelbrett? Hab das so geglaubt, ne? Und dann packe ich das aus und... Das ist alles andere als ein Bügelbrett, das ist ein Keyboard. Oh Gott, für wen? Für dich. Was? Und dann, weiß ich noch, war eins, das kann ich jetzt hiermit nicht nachmachen, dieses Keyboard kann 6 verschiedene E-Pianos imitieren, nämlich das Rode Mark I, das Rode Mark II, ein Wurlitzer, ein Klavinett, ein Toy-Piano und ein CP, das ist so... von dieser Firma hier der so wie ein Flügel, aber in elektrisch oder so. Ja, ich kann das voll gut. Toll. Und das andere, das hat natürlich dann irgendwelche Synthesizer-Sounds. Und einer davon, der hieß Techno Bass. Und den habe ich dann aber so hoch gespielt, dass ich von Stefan Raab diesen Öla Paloma-Song, der damals rauskam, der mich auch komplett gekriegt hat. Da habe ich immer dieses... wie ging das nochmal? Das habe ich dann drauf pausenlos gespielt und andere Sachen. Und hatte dann noch Unterricht und so weiter.
Das habe ich mich gefragt, wie hast du dir dieses Instrument angeeignet? Also du hast Melodien, die dich irgendwie, wie du sagst, die dich so gecatcht haben, die hast du versucht rauszufinden und hattest parallel so den ganz klassischen Unterricht. Oder wie war das damals?
Genau so. Alles, was mich irgendwie berührt hat, in welcher Form auch immer, habe ich dann direkt versucht, auf dem Ding irgendwie nachzuspielen. Und ja, und immer so übrigens, ich habe das, obwohl es mir beigebracht worden ist, ich habe das nie erst ganz, ganz langsam, so idiotenlangsam geübt, um dann auf Tempo zu kommen irgendwann, sondern ich wollte von Anfang an das Tempo dessen, was ich da nachspielen wollte, gehört. Und das ist natürlich überhaupt nicht der richtige Weg. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Und parallel dazu hatte ich einen tollen Keyboardlehrer, der mir dann auch so mit so einem Teil mit Begleitautomatik, es war ein bisschen was anderes, Fabrikat, aber da habe ich dann so diese Begleitautomatik. Das heißt, ich musste entweder einen Akkord drücken oder nur so eine Taste, so C-Dur.
Hast du ein absolutes Gehör, Martin?
Nein.
Das weißt du sicher?
Das weiß ich ganz sicher. Manchmal kriege ich das hin, dass ich Songs in meinem Kopf so abspielen kann, als würde ich sie auf einer CD hören oder auf einem Streaming, egal, als würde ich den Song hören. Und dann ist manchmal die Tonhöhe die richtige. Wenn ich mir zum Beispiel, und das nehme ich immer wieder, weil ich da sehr treffsicher bin, Sweet Home Alabama in den Kopf rufe und mir vorstelle, wie diese Gitarre am Anfang klingt. Ja, nicht. Schnauze jetzt.
Entschuldigung.
dann ist es vielleicht. Und wenn das jetzt ein D ist.
Ja.
Es ist ein D. Das hat zum ersten Mal richtig funktioniert. Und ich kann vor allen Dingen, weil ich diesen Song so gut kenne, kann ich den quasi abspielen in meinem Kopf und den von vorne bis hinten durchhören. Als hätte den jemand aufgelegt. Mhm. Mit Songs, die ich nicht so gut kenne, geht das nicht.
Aber das heißt, wenn schon kein absolutes Gehör, dann hast du auf jeden Fall eine enorme Beobachtungs- und ja auch so Analysegabe. Also als ich jetzt nochmal enorm viele Videos von dir geguckt und auch darüber nachgedacht habe, was...
Das muss schwierig gewesen sein für dich.
Nein, überhaupt nicht. Ich habe das sehr genossen, aber natürlich immer mit so... Ich denke dann immer drüber nach, okay, was zieht so viele Leute daran an, was fasziniert mich daran? Und ist zum einen, dass du kannst ja auch noch enorm gut parodieren, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, ganz anderes Talent. Aber ich glaube, Leute schauen dir generell gern zu, weil man dir diese Leidenschaft anmerkt und weil du die dann aber auch noch, und das ist ja noch ein Talent, so gut erklären kannst.
Ich zeige euch heute, wie man Bauch, Beine, Po von Shirin David in 5 anderen Styles macht. Bauch, Beine, Po ist in A-Moll. Wir haben hier diesen... Und das ist ganz praktisch, weil wenn man das D in die parallele Dur-Tonart F umdreht, dann hat man praktisch...
Babus wissen, wer der Babo ist. Hafti Abi ist der, der im Lambo und Ferrari sitzt. Saudi Arabi, Money Rich wissen, wer der Babo ist. Attention, mach bloß keine Haare, Kids, bevor ich komm und dir deine Nase brech.
Und ich habe auch gemerkt, was du ja machst. Also es kitzelt sogar mein Gehirn die ganze Zeit, dass du einen Song nimmst, den ich kenne. Sweet Home Alabama, Wildberry Lele, die Chabos. Und dann aber was ganz anderes damit machst. Und da geht mein Kopf dann so, dass ich so denke, genau,
da wird es nämlich interessant.
Genau, das macht so Spaß. Kannst du beschreiben, was da in deinem Kopf passiert?
Nicht wirklich. Also ich weiß auch nicht, wer diese Tür aufgemacht hat, aber es müsste Weird Al Yankovic gewesen sein, den mir einer meiner besten Freunde mal gezeigt hat. Und zwar war das dann ein Polka-Medley. Und zwar hat der aus ein paar Jahrzehnten oder einfach nur irgendwelchen Jahren die beliebtesten Songs aus einem Genre oder aus einem bisschen so übergreifend zu einem Thema ein Medley gemacht. In Polka.
Mhm.
In Polka. Ich sag's gerne nochmal.
Alles in sein Genre übersetzt.
Das heißt, und das heißt, alles klingt und es hört nicht auf. So 6,5 Minuten lang hörst du dann zum Beispiel nach dem Intro, was in diesem einen Fall ist, der Ententanz. Let's get it started. Let's get it started in here.
Ja, und du siehst, und das geht mir halt auch so bei deinen Videos. Ich kann nicht aufhören, es zu gucken, weil ich wissen will, mit diesem Song, den mein Kopf ja auch schon kennt, was macht er als nächstes damit? Wie kommt das neu in meine Ohren rein?
Ja.
Wollen wir mal versuchen, ob wir das auch hier quasi live hinbekommen. Weil man, auch das, man sieht, wie viel Arbeit du da reinsteckst und wie du so in die Details gehst. Aber wir haben was vorbereitet. Das ist ein Kultspiel aus so amerikanischen Late Nights. Das Wheel of Musical Impressions. Und wir kombinieren da, glaube ich, deine Möglichkeiten zur schnellen Stiladaption und zur Parodie. Ah,
hoffentlich, ey.
Wir gucken mal. Pass auf. Wir schauen mal, was da als erstes jetzt bei rauskommt. Aus dem Deutschland 3000 Zufallsgenerator. Wir haben als erstes den No Angels Banger Daylight in Your Eyes, aber in der Version von Herbert Grönemeyer.
Das ist schon mal toll, weil wir einen deutschen Interpreten, der fast ausschließlich auf Deutsch, Deutsch singt, jetzt was Englisches. Meine Güte. Achso, Herbert Grönemeyer so. I wanna be daylight in your eyes. I wanna be sunlight only warmer. I wanna be daylight in your eyes. Ich hab den zweiten Akkord jetzt zweimal gespielt. Reicht ja schon, ne? Ja, man hat's erkannt, ne?
Ich hab's
mitbekommen. Tosender Applaus. Ach so, danke.
Kleiner Applaus. Klack, 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 klack.
Okay.
So schnell, rette mich irgendjemand.
Der nächste Song, ein weiterer Banger.
Oh,
Atemlos
Gott.
Von Helene Fischer, aber dargeboten von Olli Schulz.
Wie soll ich denn das jetzt...
Du sagst, wenn es zu fies ist.
Nee, ich liebe Olli Schulz, aber ich hab... Ich brauche eine Gitarre.
Ja,
tun wir mal so, als hätte ich jetzt eine Gitarre.
Wir ziehen durch die Straßen. Wir ziehen durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt. Das ist unsere Macht, für uns beide gemacht. Oh, oh, oh. Ich schließe meine Augen, lösche jedes Tabu. Küsse auf der Haut, so wie ein Liebestattoo. Oh, oh. Oh, was das zwischen uns auch ist, Bilder, die man nie vergisst. Und dein Blick hat mir gezeigt, oder so, das ist unsere Zeit. Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Atemlos, einfach raus. Und ich zieh mich jetzt gleich aus.
Okay.
Ach ja, Grüße gehen raus an meinen Großcousin Olli Schulz.
Das ist nicht wahr.
Martin.
Wirklich?
Naja, das können wir jetzt hier nicht vertiefen. Der nächste Song ist Wildberry Lillet von Nina Chuba. Damit kennst du dich extrem gut aus.
Habe ich schon mal gehört.
Hast du ihn schon mal als Helge Schneider gespielt?
Nee, tatsächlich nicht.
Ja, guck mal.
Das war der nächste, den habe ich danach gemacht.
Wir erweitern deinen Viral-Hit quasi.
Nee, super, wir brauchen erstmal so ein bisschen komischen Sound. Nehmen wir mal hier. Ja, richtig. Ich will wiegen wie bei Marvel. Ich hab Hunger, also nehm ich mir alles vom Buffet. Will ein Haus für meine Mama und eine Küche von Catania. Du willst Cannabis und ein Beispiel. Das war's.
Ja.
Jetzt können wir nach Hause gehen. Tschüss.
Käsebrot. Habt ihr euch mal getroffen?
Ist ein gutes Ja. Nicht, also unverhoffterweise. Für ihn wahrscheinlich eher so ein bisschen störend, weil das war in der Stadthalle Braunschweig 2008 und das war mein erstes Helge Schneider Konzert und hinterher dachte ich so, ach, das wäre doch total geil, wenn man irgendwie jetzt noch auf die Eintrittskarte so ein Autogramm krächte. Und ich hatte auch mein Buch dabei, Helge Schneiders feministischer Kampfroman Eiersalat. Und die Security-Leute, deren einziger Job darin besteht, die Leute dann fernzuhalten von den Künstlern, haben genau das Gegenteil gemacht. Hoppala. Nämlich, ja, ihr müsst dann außen am Gebäude rum und da ist ja der Künstlerausgang oder Eingang und da geht ihr hin und da kommen die dann gleich alle raus. Dann sind wir dahin. Dann kam auch irgendwann, ging so die Tür auf. Wir haben ihn aufgelauert, der ganzen Band. Das ist eigentlich nicht erlaubt und also vielleicht nicht. Aber egal. Dann habe ich ein Autogramm bekommen, auf die Eintrittskarte, in das Buch und habe ein Foto gemacht. Und auf dem Foto guckt Helge so.
Aber nein, to be fair, so guckt er immer.
Aber wer könnte sich überdenken, der hat gerade irgendwie zwei Stunden lang irgendwie so ein krank geiles Konzert gespielt und dann so... Ja, jetzt vielleicht noch einen Tee, ne?
Und dann. Und stattdessen kamst du um die Ecke.
Stattdessen kam, ja.
Aber ja, okay, 18 Jahre ist das her. Es wäre schön, wenn das nochmal passieren würde. Wollen wir noch einen machen oder soll ich direkt anschließen? Somebody I Used to Know von Gotye. aber von Joko Winterscheid gesungen.
Okay, soweit, also soweit schon mal eine schöne Idee, aber du bist jetzt vollkommen klar, dass der das nicht singen kann.
Na dann, weiß nicht, was du dir hier ins Haus geholt hast.
Irgendwie so, ne?
Ah, oh, direkt Ohrwurm.
Spielt mal ein bisschen lauter hier.
Achso, nee, der ist jetzt nicht. Und jetzt muss er das irgendwann singen. Ich trau mich nicht, egal.
But you didn't have to cut me off. Something really never happened and then we were nothing.
Ach nee, da muss er das ganz hoch singen.
But you didn't have to cut me off.
So wird es Joko singen.
We got like it never happened and then we were nothing. And I don't even need your love.
Ich sing das viel zu gut noch.
Er würde es versuchen.
Hier, Klaas würde sagen, aber es muss ja keiner wissen. Hauptsache, es ist irgendwie witzig.
Ja. Okay, aber danke. Danke, dass du dich darauf eingelassen hast.
Ja,
das hat Spaß gemacht.
Auf eine Art auch ungern, aber was tut man nicht alles?
Für Deutschland 3000.
Ja!
Also ich habe mich gefragt im Vorfeld, wie man als neurodivergente Person mit Leistungsdruck umgeht.
Puh, ja, das ist eine Sache. Es kommt darauf an, in welchem Gebiet. Also in der Schule war es für mich auf jeden Fall ein Grauen.
Mhm.
Weil das sowieso fast alles Themen waren, die mich null interessiert haben. Aber man muss ja dann leider den Leuten da zeigen, dass man das verstanden hat oder zumindest auswendig gelernt hat, was also mich auch schon schrecklich war. Und unter Druck zum Beispiel jetzt ein dreiminütiges radiotaugliches Lied irgendwie zu schreiben, das ist dann schon ein bisschen einfacher, weil da kenne ich mich mehr aus oder beziehungsweise da, ja, oder du meinst was anderes wahrscheinlich,
nee, ne? Ich meine, es ist breit gemeint, aber ich habe zum Beispiel auch im Kopf, dass du sagst, oh, Views und so Klickzahlen
ja,
sind
ja
eigentlich
stimmt.
Wichtiger, als du es gerne hättest. Oder generell, also dieses Zusammenspiel aus, ich nenne es mal Ambition und
ja.
Kreativität. Ich stelle mir vor, dass das manchmal eben nicht so zusammenspielt, sondern sich manchmal vielleicht auch feindlich gegenüberstehen.
Es ist auf jeden Fall, also mir sind die Zahlen nicht mehr ganz so wichtig wie früher.
Mhm.
Eigentlich sind sie, ich würde nicht sagen, mir sind sie fast egal. Und das stört dann immer so ein bisschen meinen Manager, weil der natürlich da drauf achtet, dass der Kanal auf dem Markt funktioniert. Ne? Dass er nicht zu wenig, also die Zahlen zu klein aussehen. Was dann wiederum natürlich Kunden für so Influencer-Marketing oder sowas abschrecken würde. Aber ich vertraue da aber auch manchmal so meinem Gespür. Manchmal vertraue ich dem aber auch nicht, weil das ist dann, das weiß dann nicht, was es tut. Das ist dann was mir persönlich sehr viel Spaß macht. Irgendwas, was hatten wir denn da letztens? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall dachte ich, das ist ja, das muss doch auch andere Leute begeistern, und das tut's aber überhaupt nicht. Da hampel ich mir einen ab, aber es interessiert überhaupt keinen. Oder es ist nicht gut genug geschnitten, oder das Thumbnail war nicht reißerisch genug, oder der Titel.
Das heißt, meine These von vorhin, dass man dir eigentlich immer gerne zuschaut, weil du eben so Bock drauf hast, die stimmt gar nicht so, nach allem, was du ausprobiert hast.
Wie immer hat die Schneide zwei Seiten. Ja, eine stumpfe und eine scharfe oder so ähnlich. Aber es ist manchmal gar nicht so einfach. Manchmal gibt es auch Themen, die auch da in der Musik, wo man mir dann sagt, so, yo, der Künstler hier, die Künstlerin da, die sind gerade sau am Durchstarten. Mhm. Meistens sind es Künstler. Und die interessieren mich dann nicht so. Und dann heißt es aber so, das ist aber gut für die Reichweite, wenn man damit die Leute abholt. Also ja, das mag sein, aber da habe ich Computer sagt so nein, in dem Fall sagt Bauch nein. Ich habe übrigens auch ein ganz wichtiges Thema für mich, also nicht auf die Intuition, aber so auf den Bauch zu hören. Wenn irgendwas ist und ich will zum Beispiel da auch gar nicht weiter drüber nachdenken, weil mich das so von Anfang an schon irgendwie abstößt, egal welches Thema. Ich erinnere mich, ich war mal beim Fernsehgarten on Tour, das war in Schwerin, und dann kam jemand vom Sender, eine total nette Kollegin, die hat dann aber gefragt, hier, wir haben dich mal gefragt wegen einem Projekt sowieso. Kann es sein, dass du da die Mail nicht gelesen hast? Ich so, doch, die habe ich gelesen.
Mhm.
Naja, kannst ja nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich so, ja, mache ich. Obwohl. Und dann habe ich schon so diese Tür aufgestoßen für sie, dass sie gefragt hat, mehr
sie
so keine Zeit oder keine Lust.
Ja.
Und dann habe ich auf den Bauch gehört und gesagt, ich muss jetzt ehrlich sein. Habe ich gesagt, also ganz ehrlich gesagt, keine Lust. Und sie dann, okay, aber damit kann ich arbeiten.
Und das heißt, da musstest du hinkommen.
Ja,
weil
das war so eine Erkenntnis für mich, dass nur weil ich aus dieser Comfortzone, die in Wahrheit gar keine ist, rausgetreten bin und Markus Lanz würde sagen, mich ehrlich gemacht habe, die andere Person viel besser damit umgehen
und
kann.
Und du hattest aber Angst, sie zu enttäuschen.
Genau, ja. aus diesem kindlichen... Ich muss immer darauf achten, dass die anderen sich wohlfühlen oder so, oder dass ich jetzt bloß keine schlechte Stimmung mache.
War das so bei dir als Kind?
Häufig, ja. Also ich hatte trotzdem eine ganz tolle Kindheit. Es gab so ein, zwei Sachen, die wo jetzt natürlich auch, weil ich will jetzt auch meinen Eltern keine Vorwürfe machen, also zumindest, also die Konstellation meiner Eltern damals war.
Mhm. Die haben sich recht früh getrennt, oder?
Ja, recht früh getrennt. Und aber der Mann, den meine Mutter dann geheiratet hatte, der hatte selber auch keine Kinder zu dem Zeitpunkt. Und meine Mutter war ja auch zum ersten Mal Mutter. Ne? Mhm. Also von daher, irgendwo gibt es Knatsch, wenn man vor allen Dingen so ein Generationentrauma nicht beseitigt. Ne? So wie das jetzt praktisch die Millennials alle machen und vielleicht ein paar wenige Tapfere davor.
Du meinst mit Generationentrauma, die Großelterngeneration war eine Kriegsgeneration.
Ja, und auch da war die Erziehung, also die Erziehung war wahrscheinlich nie was beiden Spaß gemacht hat. Mhm. Und dass man jetzt eben ein bisschen mehr mit Verständnis und Liebe Kinder erzieht, hätte schon eigentlich viel früher. Das sollte auch Staatsthema sein. Ich irre so ab, aber ich bleibe mal jetzt kurz auf diesem hell erleuchteten Pfad mit den bunten, blinkenden Lichtern. Das, man hört
so
ja immer so von
deinem Kopf
von
aus.
Ja, so sieht es wirklich aus. Dass es also quasi Familienministerium gibt, aber man hört so wenig davon. Mhm. Man weiß, das gibt es, aber was machen die?
Aber gleichzeitig willst du, dass der Staat vorschreibt, wie man seine Kinder zu erziehen
natürlich
hat?
Natürlich nicht.
Ja auch, ja.
Wobei, natürlich schon. Das muss, ja, nee, aber irgendwo muss es doch mal anfangen, dass man zum Beispiel vorschreibt, dass Jungs nicht zu solchen Männern werden, wie wir sie jetzt allenthalben haben. Mhm. Wahrscheinlich hier nicht in diesem Raum gerade, aber es gibt genug Arschlöcher, die aber nur so geworden sind, weil die Eltern eventuell selber Arschlöcher waren, wofür die auch gar nichts können. Aber man muss ja irgendwann mal anfangen, dagegen was zu unternehmen.
Ich habe das gesehen vor allem auf deinem Insta-Kanal, dass dich das Thema gerade
okay,
auch sehr beschäftigt.
Okay, jetzt wäre ganz woanders, aber...
Ja, sollen wir?
Kommen,
ich kann genauso,
bestimmt
ich kann genauso
zurück
springen.
Zurück auf Musik oder sowas. Ja, komm, let's go there.
Let's do. Ich kann mich da drauf einlassen.
Sehr
Martin.
Gut, ja.
Ich habe das gesehen auf deinem Instagram-Kanal, dass dich das Thema gerade sehr beschäftigt. Ich weiß nicht, ob erst durch den Fall Fernandes ausgelöst, darauf hast du reagiert oder...
Der hat auf jeden Fall das fast zum Überlaufen gebracht.
In welcher Hinsicht? Oder beschreib mal, was da übergelaufen ist.
Also das Thema sexuelle Gewalt gegen Frauen ist ja so alt wie die Menschheit.
Wahrscheinlich schon, ja.
Wahrscheinlich, ja.
Mit dem Gefühl ist Marty nicht allein. Der Fall Ulm-Fernandes hat bei vielen das Fass zum Überlaufen gebracht. In einem Bericht im Spiegel wirft Colleen Fernandes ihrem Ex-Mann Christian Ulm vor, in ihrem Namen Fake-Profile erstellt und darüber pornografische Inhalte verbreitet und sexualisierte Chats geführt zu haben. Dazu hat sie in Spanien auch Anzeige erstattet, weil Ulm und sie ab 2023 in Spanien gewohnt haben. Stand jetzt hat die dortige Justiz den Fall aber an deutsche Behörden übergeben, weil die mutmaßlichen Taten überwiegend Deutschland betreffen. Ob und wann es zu einem Prozess kommen wird, ist gerade noch nicht klar. Christian Ulm wehrt sich gegen die Vorwürfe. Es gilt die Unschuldsvermutung.
Und ich habe es auf jeden Fall in der Vergangenheit auch schon mitbekommen. Und natürlich, was soll ich jetzt sagen? Ne? Also natürlich fand ich das schrecklich. Schon immer. Hatte aber früher nicht... den Antrieb oder sagen wir besser diesen Gedanken, das dann auch mit meiner Öffentlichkeit oder also, oder mit dem, ja, mit meiner schmalen Prominenz, das irgendwie öffentlich dazu Stellung zu beziehen. Denn wenn immer sowas vorgefallen ist oder irgend so ein Epstein oder sowas in den Nachrichten war, dann ist er ja schon in der Öffentlichkeit. Dann kann ich ja jetzt nicht sagen, ja, ich wusste es auch nicht bis jetzt. Weil man möchte ja eher so vorher sagen, ich, also man möchte, ne, das ist auch so ein zweischneidiges Ding. Wenn ich davon weiß, und dann müssen wir auch gucken, möchte ich das jetzt in der Öffentlichkeit sagen, von wem ich das weiß? Mhm. Oder kläre ich das mit dem und sag
also
was?
Also meinst du, wenn du so einen anderen Täter kennst oder Männer, die sich schlecht verhalten?
Ich kenne nämlich einen. Mhm. Ich sag's den Namen nicht, aber ich weiß von einem, in welcher Hinsicht jetzt das, also wie die Schwere der Tat jetzt ist, lassen wir auch mal raus. Aber es ist auf jeden Fall mir schon damals gesagt worden, du könntest dazu Stellung beziehen, aber ich habe mich entweder nicht getraut oder ich war nicht geistig da, wo ich jetzt bin, natürlich nicht. Aber damals war ich entsetzt, dass so ein Typ, mit dem ich mich saugut verstanden habe, auf der Humorebene, auf dem, und das ist das Tückische, dass die einen Weg finden zum Herzen, dass du denkst, die sind dein bester Freund. Und dann passiert sowas. Und
es passierte ja nicht dir, sondern, wenn ich das richtig verstehe, du hast das dann irgendwann über diese Person erfahren, dass
er
das mit anderen, mit Frauen gemacht hat. Oder was?
Mit Minderjährigen.
Oh Gott.
Ja, körperlich, keine Ahnung. Okay, ich mach ein bisschen die Tür auf. Gechattet, würde ich mal behauptet. Oder Dessous-Fotos. So, Klammer zu. Mhm. Und als ich das erfahren habe, dachte ich so, der auf keinen Fall. Warum denn? Welchen Grund hätte der? Oder was? Das macht er nicht. Sowas, ne? Solche Gedanken. Also erstmal so.
Ist ja dein Freund. Kann ja nicht sein.
Ja, eben. Ja, und dann wohl doch. Und dann wurde mir von einem Freund von ihm, mit dem ich immer noch eng befreundet bin, erzählt, dass er den dann zur Therapie geschleift hätte und ihm auch sowas von den Kopf gewaschen hat, dass da eigentlich mal ein Ruck durch den hätte gehen müssen. Hat aber nichts gebracht.
Und was hat
also
er dann
gemacht? Also auch intrigant und ja. Und das macht mich traurig, ehrlich gesagt. Das macht mich richtig traurig, dass offenbar also aus Männerseite, ich versuche gerade wirklich meinen Kopf zusammenzuhalten, so, dass so drin ist, dass man sich so überhöhen kann und dass man damit durchkommt. Das ist passiert. Pausenlos. Und ich verstehe das nicht. Das macht mich traurig und wütend. Und ich weiß gar nicht, was ich machen soll, außer halt jetzt darüber zu sprechen.
In den Tagen und Wochen nach der Veröffentlichung von Colleen und nach dieser Titelgeschichte wurde dann ganz oft die Frage gestellt, ja, was können denn Männer jetzt tun? Was ist deine Antwort auf die Frage gerade?
Da gibt's
für dich
auf jeden Fall nicht keine kurze Antwort. Achso, für mich jetzt, was ich daraus geschlossen habe, ist auf jeden Fall, das habe ich auch schon ein bisschen in meinem Instagram-Reel gesagt, weg von diesem, ich möchte nicht wissen, wie viele aus meinem Freundeskreis Täter sind. Doch, genau das möchte ich wissen. Damit ich den entweder den Kopf waschen kann oder den Kontakt abbrechen. Und mir schlägt auch jetzt gerade das Herz bis zum Hals, weil ich es ist einschneidend, aber man muss halt sauber machen auch mal irgendwann. Nicht mehr das so hinnehmen, wenn es irgendwie durch die Presse geht, sondern ja, da ist nämlich die Frage, was macht man dann? Also ich meine, ich hatte ja irgendwie auch zu Ulmen eine Verbindung.
Da hat jemand einen Preis übergeben. Das,
ja, YouTube Secret Talent Awards. Mhm. Da hat er als seine Figur spielt keine
Wellner,
Rolle mehr.
Uwe Wellner.
Ja. Das ist auch so.
Aber das ist, finde ich, nichts, wofür du dich heute rechtfertigen musst. Das ist.
Nee, das nicht, aber ich habe diesen Impuls gehabt, ich müsste jetzt was sagen. Ich muss mich erstmal abgrenzen von dem und sagen, dass ich auf jeden Fall hinter Colleen Fernandes stehe oder an ihrer Seite oder wenn sie mich denn lässt, ne? Und an der Seite aller anderen Frauen oder Flinter, die denen nicht geglaubt wird. So, das ist ja das, dass mal, wenn jemand, wieso sollte sich das jemand ausdenken? Mhm. Vor allen Dingen, das wäre ja, wenn das erfunden oder falls das erfunden sein sollte, dann wird ja in der Sekunde, in der rauskommt, das ist erfunden worden, dann ist doch sie das Arschloch. Mhm. Also warum, wenn einem so psychisch oder physisch sowas Schreckliches angetan wird, warum soll man sich ausdenken, dass einem sowas Schreckliches angetan worden ist? Das ist ja auch irgendwas nicht richtig.
Ja. Ich glaube, allein der Gedanke ist schon einer, den man mal so einsinken lassen kann und dann gucken, gerade auch.
Es als kribbelt man, überall.
Ja, ich merke das. Wollen wir nochmal springen?
Ja, los.
Du, weil wir kamen eben, aber erstmal danke, ne? Also danke, dass du da jetzt hier gerade diese Gedanken und ja auch diese krassen Gefühle, die du damit hast, und das merke ich dir auch an, dass du das teilst und also genau diesen Schritt machst, den du da beschreibst.
Also eine Sache möchte ich ergänzen. Ja. Ich möchte damit jetzt auch kein Held sein, dem man zujubelt, weil das sollte selbstverständlich sein, finde ich. Und ich hoffe, dass die Mitmänner da draußen oder hier im Raum sich mal hinterfragen. Ja, dass wir das alle machen als Männer. Punkt.
Genau, Punkt. Das ist doch gut. Und jetzt springen wir wild zurück nach Salzgitter.
Oh Gott.
In deine Jugend. Meine letzte Gästin, nämlich hier, die vor dir in diesem Sessel saß, kommt so wie du aus Salzgitter, und zwar Marilina Smürek. Und Marilina hat mir eine Frage.
Das ist mit Smipathisch.
Smipathisch,
ne?
Genau. Und sie hat mir, ja, es war herrlich.
Die finde ich toll.
Ja, ja, ist auch toll. Und sie hat mir eine Frage für meinen nächsten Gast mitgegeben, ohne zu wissen, dass es du sein würdest. Also sie wusste auch nichts von der Salzgitter-Connection. Deswegen dreht sich ihre Frage auch um was ganz anderes. Sie hat gefragt:
Welches Frühstück macht deinen Tag zu einem guten Tag?
Also ich bin zwei. Es handelt sich auf jeden Fall um Hühnereier.
Okay.
Okay, zwei Varianten. Entweder Sunnyside-Up Spiegeleier, und zwar so schonend gegart, dass die unten nicht diese braune Kruste kriegen, sondern dass es gleichmäßig durchgestopft ist und dass der Eidotter so richtig gelbflüssig mich anlacht. Und dann kommt drauf ein bisschen Oregano aus Sizilien, bisschen zerrupft Basilikum, schwarzer Pfeffer frisch drüber und Graubrot. Ich möchte Jochen Malmsheimer zitieren. Graues Brot mit Kruste, Charakter und Geschmack. Kurz in den Toaster. Nicht so, dass das schwarz wird wie ein Brikett, sondern so einfach nur. Dass es ein bisschen wärmer wird, ein bisschen Röstaromen reinkommen. Und dann breche ich das Brot und ich stippe in diesen Dotter. Und dann also, Oder Omelette. Mit denselben Zutaten.
Okay, geil. Das wird Marilina sehr freuen. Und was sie, glaube ich, auch freuen würde, wäre, dass es noch eine weitere Parallele zwischen euch gibt. Und zwar habt ihr beide in euren 20ern nochmal bei euren Großeltern gewohnt. Glaube ich, so 2 Jahre bist du nochmal zu deinen Großeltern gezogen.
Genau.
Richtig? Und ich habe mich direkt gefragt, wie war das, plötzlich einen Alltag mit denen zu teilen, wo ihr ja sicher so einen unterschiedlichen Lifestyle hattet?
Ja, das war wild. Wir hatten zum Beispiel, oder mit meinen Großeltern gibt es so, das ist so Reihenhaussiedlung in der Nähe des Stadtparks. Und da ist so ein kleines, vielleicht Gästezimmer, Kinderzimmer, sowas. Mhm. Und da drin habe ich gewohnt. Ja, es gab auf jeden Fall Reibereien manchmal. Ich weiß nicht mehr genau, weswegen. Ach so, doch, ich weiß es wieder. Das ging auf jeden Fall immer und ich kann ihnen da auch keine Vorhaltungen machen. diese Sorge um, ob ich genug Geld habe und so Dokumente abheften, so Unterlagen, ne, für die Steuer. Das war ja auch genau die Zeit, als ich dann selbstständig schon wurde. So mit 20 Jahren oder sowas musste ich mich dann schon selbstständig melden. Ja,
man muss dazu sagen, also du bist, glaube ich, mit 16 ist dein YouTube-Kanal gestartet. Da warst du 16, als dein YouTube-Kanal gestartet ist ungefähr.
Ja, doch, tatsächlich. Das war kurz vor 17. Stimmt. Und da habe ich aber noch zu Hause bei meinen Eltern gewohnt, dann oder bei meiner Mutter. Dann bin ich mit meiner damaligen Freundin nach Lüneburg zusammengezogen. Dann hat sie sich von mir getrennt, dann bin ich zurück nach Salzgitter. Aber schade, bei den Eltern gibt es kein Zimmer mehr für mich. Deswegen zu den Großeltern, das war der einzige Grund.
Aber die waren ja offenbar cool damit, sie haben dich aufgenommen.
Ja, meine Großeltern sind auch cool. Aber dann, ne, so mein Opa war Lehrer, Rektor zum Schluss, also Beamter eigentlich. Mhm. Und hat dann, weil er gesehen hat, dass ich mich nicht um meine Unterlagen kümmere, er sich um meine Unterlagen gekümmert. Und das war dann auch nicht gut für mich, weil, verstehst du, dann macht da jemand
ganz anderes seine eigene Struktur.
Jemand, dem du eigentlich, und das ist der Punkt, der springende, jemand, dem du eigentlich nahestehst, macht dann die Arbeit für dich, die eigentlich so jemand macht, wo du eigentlich so, ja, okay, danke schön, hätte ich selber gekonnt. Und dann entsteht so irgendwie dieses
so eine Spannung.
Zwiespalt, diese Spannung.
Ja.
Weil für mich ist das nicht der Mann, mit dem ich durch einen Park als Kind getobt bin mit meinem Bruder und die Zehen mit irgendwelchen abgebrochenen Stöcken blutig oder blau gehauen habe. Sondern das ist auf jeden Fall auf einmal irgendwie so ein Bürozombie, der ERL-Punkt für erledigt. Auf meine Post schreibt, meine Post öffnet. Ich habe ihn heimlich den Erl-König genannt, weil er immer Erl auf meine Unterlagen geschrieben hat. Oder mit irgendwelchen bunten, roten, grün oder blauen Kulis oder also sowas. Opa, Entschuldigung, halt. Wenn ich. Also wirklich. Aber das hat mich so massiv geärgert. Und dann gab es natürlich auch die schönen Momente überwogen, permanent. Überwiegen. Auch heute noch. Aber das war wirklich, und dann war ich so froh, dass ich dann in Berlin eine Wohnung mit hier Rick von den Space Frogs.
Ihr habt eine YouTube-WG gegründet.
Und Dominik, der damals Was geht ab, diesen Mediakraft Original Channel, glaube ich, redaktionell oder überhaupt so gemanagt hat. Und Steven, der andere von den Space Frogs.
Der auch sehr musikalisch ist.
Der hat dann so zwei Etagen unter uns gewohnt. Und das war dann so die erste WG. Und es war auch ein sehr kleines Zimmer. In den alten YouTube-Videos von mir sieht man das auch noch. Na, war nicht nur Tapetenwechsel, sondern auch, das Zimmer war deutlich größer als das bei meinen Großeltern. Aber auch da hatte ich dann, damals hatte ich meine erste Panikattacke.
In dieser WG?
Ich glaube, ja.
Weißt du noch, was die ausgelöst hat?
Vielleicht Triggerwarnung jetzt. Damals war ich noch nicht so im Reinen mit dem Thema Tod, dem eigenen und Sterben und so. Und damals habe ich auch noch viel gekifft, was da also wirklich Öl für das Feuer war. Und konnte dann nicht schlafen, also habe ich mir da so ein bisschen mehr oder weniger die Kante gegeben. Also mit Alkohol. Damit ist es Feuer mit Feuer bekämpfen, eigentlich. Droge mit Droge. Aber das war eigentlich gar nicht so die krasse, die ich dann wirklich mitbekommen habe. Da waren wir bei Marie Meinberg in der Wohnung und haben für Robin so ein Sketch gedreht. Robin Blase, genau.
Also alles so YouTube-OGs.
Und bei diesem Dreh habe ich so diesen, also irgendwas war komplett falsch in meinem Körper. Es war nicht dieses Gefühl, was ich kannte, dass ich mich wohlfühle, sondern es war irgendwie so Herzinfarkt-ähnlich. Mhm. Alles hat gekribbelt. Ich hatte alles Mögliche vermutet, das, was mit mir passiert. Ich hatte auf einmal so Platzangst. Und dann gab es jetzt eine Szene im Fahrstuhl, wo die Tür einfach aufgehen sollte und ich sollte nur cool dastehen mit so einer übelst übertriebenen Pistole. Und ich konnte die Szene nicht drehen, weil ich dachte, ich mir geht die Luft aus. Ich wusste nicht, wohin mit mir. Dann habe ich gesagt, ich kann ja nicht. Ich muss runter. Bin noch nicht im Fahrstuhl runtergefahren, sondern habe die Treppe genommen dann und bin so durch den Hof gehühnert. Wie nicht gescheit.
Wann hast du gecheckt, dass das eine Panikattacke war?
Viel später. Also wirklich, ich hatte da in der Zwischenzeit dann auch nochmal nicht so viele, ohne zu wissen, dass es eine ist. Ich hatte eine, das war auch ungefähr diese Zeit, ne, 2017, hatte ich eine Fernsehshow im Kika, leider lustig, in Köln. Und gleichzeitig Bongo Boulevard, auch wieder mit Marie.
Funkformat.
Funkformat, genau, in Berlin. Und bin dann zwischen den beiden gependelt, also bin geflogen sogar, weil es nicht anders machbar war. 3 Tage in Köln, montags bis mittwochs, mittwochabends nach Berlin fliegen, Donnerstag, Freitag Bongo Boulevard drehen, also ne, Montag, Mittwoch in Köln drehen, wir sind wieder da, Donnerstag, Freitag drehen, wenn überhaupt, und dann am Samstag noch zumindest einen halben Tag oder so mit meiner damaligen Freundin
reinquetschen.
Und ja. Genau, und abends dann wiederum nach Köln fliegen, damit ich am Sonntag wieder auf Betriebstemperatur runterköcheln konnte und dann das Ganze von vorne 3 Monate lang. Und habe ich in diesem Flieger einmal, im Flieger, das ist auch so der beschissenste Ort für eine Panikattacke, aber ich meine, willst du machen, ne? Und dann kribbelt das so im Arm, also oder kribbelt, es zieht. Ne? Und dann denke ich so, das ist doch, und plus Enge in der Brust, das Zeichen für einen Herzinfarkt. Und dachte, ich sterbe in diesem Flieger.
Oh Gott, ja.
Ey, und das war das erste und einzige Mal, dass ich diesen FlugbegleiterInnen-Knopf da oben gedrückt habe und dann gesagt habe, ich brauche stilles Wasser. Vielleicht könnte ich ein Glas oder ein Becher. Und daneben her muss ich schon gedacht haben, was ist denn da los? Und dann habe ich das so weggeatmet. Und hab dem dann daneben mir gesagt, Entschuldigung, kennen Sie das? Ich musste irgendwie ein Gespräch, ich musste aus dem Körper raus, ne, ins Außen, wie man so sagt. Und der hat nur ganz lakonisch gesagt, Sie sollten mal einen Arzt sehen. Da hab ich gedacht, ja, vielleicht ja. Aber das hilft mir gerade nicht. Und erst als ein guter Freund von mir, als der so transparent auch von, also mir gegenüber so von Panikattacken gesprochen hat, also der ist nicht der Einzige, der jetzt in meinem Umfeld Panikattacken hatte, aber der hat das halt so geschildert, dass ich dachte, Moment, das kenne ich. Das
wie so ein
ist
Übersetzer,
das.
Der
ja, immer, und ja. Da ging mir das Licht auf. Und mittlerweile, auch vorhin, als ich in der Maske saß und du noch kurz mich an der Schulter berührt hast, kurz davor habe ich auch so ein bisschen so herzhüpft. Da ging's los. Und dann hast du mich angefasst an der Schulter und das hat mich wieder ins Außen geholt. Und dann so,
krass.
Aber ich habe es in dem Moment schon identifiziert. Das ist ja auch ganz wichtig, dass man das richtig identifiziert.
Aber krass.
Das ist jetzt eine. Und mir passiert ja eigentlich gar nichts.
Vor allem, ich kam eben kurz in die Maske. Du hast mit der Kollegin, die dich noch kurz hier gepudert hat, ganz locker gesprochen, war mein Eindruck. Und ich wollte was von dir wissen, kam rein, hab dich kurz angetippt, weil du mich nicht sehen konntest von hinten. Aber ich hätte nie gedacht, dass du gerade in diesem Zustand bist.
Naja, das kam ja auch kurz so eine Minute, nee, nicht eine Minute, aber so wenige Sekunden, bevor du da reinkamst, war ja auch noch alles in Ordnung. Aber dann kamst du! Nein, war es einfach aus dem Nichts, man steckt nicht drin. Ne? Mhm.
Aber das heißt, es ist etwas, das dich bis heute begleitet, wo du, aber also es klingt, als hättest du einen Umgang damit gefunden oder kannst du
glücklicherweise
besser identifizieren.
Ja.
Aber es klingt auch nach einer enormen Einschränkung oder zumindest Belastung im Alltag, zumal in deinem Alltag, der ja so sehr offensichtlich sehr stressig ist und sehr abwechslungsreich.
Ja, die Panikattacken, die suchen sich immer so die Momente, wo es vermeintlich ruhig wird.
Dann nehmen die sich den Platz.
Dann sagen sie, Moment mal, ich hätte da noch was für Sie. Und, aber wie gesagt, das Wissen darum, wie sich das anfühlt und was es dann letzten Endes ist, ist sehr praktisch.
Und heißt das, dein Kopf verbindet mit Ruhe schon so eine Angst vor,
nein,
darf nicht zur Ruhe kommen?
So ist es nicht. Mein Körper verbindet, aber das ist, glaube ich, bei so gut wie allen so, mit Ruhe verbindet der Körper. Jetzt machen wir die Pforten auf für alle möglichen Krankheiten. Jetzt können wir krank werden, jetzt haben wir ja keinen Stress mehr. Ich versuche, so gut es geht, Stress zu vermeiden. Ich habe
vor ungefähr 2 Jahren aufgehört, Alkohol zu trinken, zu konsumieren, soll man ja, glaube ich, sagen. Mhm. Für Leute, die das triggert, wenn man trinken oder das andere Wort mit S sagt.
Was war der Impuls dafür zu sagen, ich trinke keinen Alkohol mehr?
Meine Freundin hat, das mag man jetzt übergriffig finden, ich finde, es war lebensrettend für mich und überhaupt kein Stück übergriffig, von den Spirituosen, die wir zu Hause hatten, Fotos gemacht, damit sie die Füllstände vergleichen konnte, wenn sie ist, also es handelt sich um die erstaunliche Jackie Feldman, die Stand-Up-Komikerin ist. Ja. Und dann ist die ja mal auf Tour für längere Zeit, vielleicht eine Woche, vielleicht 2 oder so. Oder wenige Tage. Und das war für mich so, ne, wenn die Katze aus dem Haus ist, trinken die Mäuse den Alkohol leer. Also, und dann konnte sie vergleichen, wie, ne, ob sich da der Pegelstand, tolles Wort in dem Zusammenhang auch, verändert hat. Und irgendwann hat es ihr gereicht einfach. Dann, wir haben auch vorher darüber geredet. Ne? Es war nicht so, dass das jetzt das erste Mal war.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja krass, dass man das macht. Das heißt, sie hat es so empfunden, dass du viel zu viel Alkohol trinkst.
Habe ich auch. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe gerade überlegt, was wollte ich jetzt als nächstes sagen, aber egal. Ich hatte kein Problem. Ich habe auch mein Lallen unterdrückt oder so versucht zu verstecken, wenn sie dann halt unterwegs war oder im Hotel dann und wir telefoniert haben oder so ein Videocall, dass ich nicht so betrunken oder so komplett geistig schon woanders bin. Hab dann das Lallen unterdrückt und ja, so andere Sachen, so wie zum Beispiel diese Doppelsichtigkeit irgendwie, ne, wenn man so ein Auge zumacht, das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Ja. Ich habe auch nicht, das ging so los mit Feierabendbier auf dem Weg nach Hause, während Corona wohlgemerkt. Mhm. Ich war vorher auch schon ordentlich am Trinken. Und da hatte sie schon mal sowas gesagt, Mensch, so ein bisschen Pause, kannst du dir ruhig mal gönnen. Mhm. Trinkst schon ziemlich viel. Ich sage, ja, das stimmt. Habe ich das mal eine Zeit lang gelassen, dann schwoll es wieder an. Ja, ich habe das ja regelrecht genossen. Also den Rausch. Mhm. Ne? Und das ging halt los, wie gesagt, mit dem Feierabendbier oder 2 oder 3 oder einer Dose von diesem vorgemischten Gin Tonic oder 2 oder 3. Mhm. Irgendwann reicht auch das nicht mehr aus.
Alleine? Hast du alleine getrunken?
Klar, alleine. Ja, so schnell kriegst du keine Leute ran, spontan. Selbst wenn die gekommen wären, dann endet das immer in diesem, ne, von Heinz Strunk sogenannten Schmiersuff. Und dann mit den Leuten da so zusammen und dann bei denen dabei zuzugucken, wie die das Gleiche machen wie ich. Mm-mm. Dann habe ich Friends geguckt.
Also du hast dich eigentlich vor dir selber schon geschämt, gegrämt, dafür, dass du das gemacht hast, wenn du anderen nicht bei demselben
Zug jedes kommst. Einzelne Mal, dass ich zur Flasche gegriffen habe, war so, nein, heute nicht. Heute nicht. Heute nicht.
Und dann hast du getrunken.
Ohne Umweg über das lästige Glas. Einfach aus der Pulle. Und das war, boah. Ja, genau, 2018 auf 19, da war ich fast pleite, aber ich habe trotzdem so das Kleingeld zusammengekratzt, um beim Späti diese ganz kleinen Wodka-Flaschen zu besorgen.
Würdest du heute sagen, dass du alkoholkrank bist? Oder warst?
Warst, ja. Also ich würde sagen, ich bin trockener Alkoholiker.
Krass.
Ja,
das wusste ich nicht über dich.
Das auszusprechen, das hat mich auch, als ich das erste Mal ausgesprochen habe, habe ich so, was habe ich gerade gesagt? Das habe ich ganz schön erschrocken vor mir selbst, wenn man sich so eine Sekunde später, wenn man sich so selber zuhört.
Wie hast du diesen Alltag gehandelt dann, wenn das deine Feierabende waren?
Ja, morgens erstmal mit so einem Schädel aufwachen, vielleicht eine Schmerztablette einnehmen oder einfach so versuchen klarzukommen. Manchmal habe ich morgens schon auch dieses Gegentrinken, weil das Schlimmste, was dir als Alkoholiker passieren kann, ist, dass du am lebendigen Leib ausnüchterst. Und das möchte man nicht. Deswegen habe ich da manchmal schon morgens
damit begonnen.
Was hast du, entschuldige, ich muss einmal fragen, weil ich mich da so schwer reinversetzen kann. Was hast du gesucht im Alkohol? Also was war das Versprechen von so einer Flasche, wenn du zu der gegriffen hast?
Ruhe. Dieses, fast so wie in so einem, es gibt doch diese Becken, die komplett abgedunkelt werden, die auch nur so groß sind wie, glaube ich, diese beiden Sessel hier zusammen, wo du so eine körperwarme Temperatur hast.
Salzwassertanks.
Wasser, genau.
Ja.
Und in sowas, weißt du, wie so ein Zustand, den man normal nicht erreichen kann, vielleicht höchstens mit jahrelangem Training in Meditation oder so. Aber es geht schneller und es ist, es ist auch einigermaßen erschwinglich. Und das habe ich halt dann gemacht, um auch Ruhe vor diesen ganzen wilden ADS.
Vor deinem eigenen Kopf.
Vor meinem, genau. Mhm. Ne, eigentlich so eine Flucht nach, weiß ich wohin. Und dann um mich rum gab es auch Menschen, die mich deprimiert haben. Also deren Existenz ich so bemitleidenswert fand, dass ich selber mich so da reingesteigert habe.
Weil die auch getrunken haben? Oder
nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Die haben einfach nur ihr Leben nicht in den Griff gekriegt. Mhm. Und das hat mich so stark belastet, dass ich da schnell was brauchte, was mich woanders hinbringt. Körperlich auch und geistig. Mhm. Wobei, wenn du mir jetzt gesagt hättest, du trinkst jetzt einen Tag nicht, hätte ich nicht so zitternd vor dir gestanden. Also manche würden auch sagen, mit denen ich drüber gesprochen habe, du warst jetzt kein Alkoholiker, du warst nicht alkoholkrank. Ja, doch. Hm. Doch, ich war süchtig danach.
Erstmal danke, dass du mir das erzählst. Trotzdem. Das hier ist ein öffentliches Gespräch. Und ich weiß, dass das, also ich finde auch gerade in Deutschland wird nicht viel darüber gesprochen, was die Gefahren von Alkohol sind, ist zumindest mein Eindruck. Ich weiß nicht, ob es...
Ja, zu wenig.
Aber ich glaube, dass wenn man mal genauer definieren würde für sich als Gesellschaft oder darüber sprechen würde, was ist eigentlich Alkoholismus und wo fängt Alkoholmissbrauch an, dass dann plötzlich viele Menschen ins Nachdenken zumindest kommen würden oder merken würden, oh, ich vielleicht auch.
So, ne, dass vielleicht bin ich betroffen.
Ja, und ich glaube, dass jetzt vielleicht der eine oder die andere wirklich gerade Sachen wiedererkennen, wo du sie erzählst. Deswegen bin ich so dankbar, dass du darüber sprichst. Und muss dann ja auch sagen, hey Matti, du bist also zwei Jahre trocken.
Ja, ich habe also der erste, pass auf, Witz mit dem Aufhören war ja, dass meine Freundin das für mich erledigt hat sozusagen. Also wir kamen gerade mit, also Hände voll Mitbringsel, irgendwie so ein jamaikanischer Rum, wo dann irgendwie so im Sherryfass gelagert und mit hier spiced. Sie hat den genommen, den Korken abgebaut und vor meinen Augen über der Spüle ausgeleert.
Mhm. Was hast du gedacht in dem Moment?
Ich war richtig schockiert, aber dann habe ich gedacht, ich muss jetzt, das ist meine Chance.
Das heißt, sie hat es wirklich geschafft?
Sie hat es initiiert für mich. Ich bin ins Wohnzimmer gegangen, habe den Rest der bereits offenen Flaschen geholt und die auch so, dann so rituell in den Abfluss gekippt. Und dann gesagt, erstmal für immer.
Und das hat geklappt bisher?
Das hat geklappt.
Oh Mann, wie gut und was für ein Glück auch, dass Marty auf diese Weise aus seinem Alltag mit Alkohol rausgefunden hat. Dass man das aus eigener Kraft oder mit Hilfe von Partner oder Partnerin schafft, ist längst nicht selbstverständlich. Ich habe darüber schon mal ausführlich hier bei Deutschland 3000 gesprochen mit Hubi Koch. Und der hat mir damals erzählt, dass es in seinem Leben Phasen gab, in denen er tagtäglich betrunken und bekifft war. Und wie schwierig das sein kann für die Menschen, die einem nahestehen. Er hat damals gesagt, Zitat: Jeder Süchtige wird dich, wenn du dich zu viel involvierst, in einen Abgrund reißen. Hubi hat also eher betont, wie wichtig es auch sein kann, sich von einer suchtkranken Person abzugrenzen. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Perspektive auf das Thema als die von Marty hier gerade. Falls ihr suchtkranke Menschen in eurem Umfeld habt oder es vielleicht selbst seid, es gibt Hilfe und zwar auf ganz verschiedenen Wegen. Ich packe euch Infos dazu in die Shownotes zu dieser Folge. Da findet ihr auch den Link zu dem Gespräch mit Hubi Koch.
Ein einziges Mal, das war zweieinhalb Monate später, glaube ich, oder so, waren wir in dem berühmten Italienurlaub, wo Ragazzi entstanden ist.
Gott, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Und wir müssen gleich nochmal springen.
Und auf als wir auf den Rückflug gewartet haben, haben sich ein paar von uns dann an der Bar so einen ganz, ganz schlechten Weißwein da bestellt. Und dann habe ich gedacht, ich guck mal, was passiert, wenn ich den jetzt trinke. Dann habe ich so einen Schluck getrunken und war so, ja. Das schmeckt ja richtig scheiße. Dann haben wir geguckt, so zweiter Schluck. Dann kam das so in meinem Magen an. Mhm. Es war, hat erstmal so, war richtig so wie was da nicht sein soll. Und dann hat es was in meinem Kopf gemacht. Sofort. Ich hatte sofort diesen leicht betäubenden Effekt. Und hab das Ding stehen lassen.
Was würdest du dir wünschen, wie wir als Gesellschaft anders mit Alkohol umgehen?
Es müsste mehr ins kollektive Bewusstsein kommen, dass das auf jeden Fall ein Gift ist. Und man weiß das ja auch, dass Alkohol nicht gut ist. Wer jemals ein bisschen zu viel getrunken hat, weiß, am nächsten Tag, da geht's mir scheiße. Und man macht trotzdem weiter. Man macht weiter und weiter und weiter, weil man diesen Zustand, diesen einen heiligen Moment in diesem, also oder beziehungsweise unheiligen Moment in dieser ganzen Konsum, vom ersten Schluck bis hin zu, ich muss mich übergeben oder so, oder alles dreht sich, ich muss mich hinlegen. Dieser eine Moment da drin ist ja der, wo es einem super geil geht. Wo man enthemmt ist und man oder super geil zu sein scheint. Ich möchte das nochmal korrigieren. Mhm. Und man hat Spaß oder so und das kippt dann auch schnell in so Gefühlschaos. Alkohol wirkt auch wesensverändernd. Und nur für diesen einen spaßigen Moment tut man sich den anderen ganzen Scheiß an. Mhm. Erstmal, dass man sich, man wusste ja, bevor man den ersten Schluck Alkohol im Leben überhaupt trinkt, hält man sich ja davon fern. Ne? Und bevor man das erste so in Gesellschaft auch nur, ne, ist auch so ein gesellschaftliches, so ein Druckmittel, wie du trinkst nicht.
Ja.
Dann trinkst du und es wird furchtbar. Okay, mehr. Irgendwann schmeckt das. Genau so rauchen oder so. Ist auch so. Nee. Und dann bist du da drin und dann gehört es dazu. Und das ist halt gefährlich. Mhm. Das ist ganz gefährlich.
Was würdest du gern Leuten sagen oder mitgeben, die sich jetzt in diesen Schilderungen wiedererkennen?
Also seid euch bewusst, dass ihr mit Alkoholkonsum euch und anderen erheblichen Schaden zufügen könnt. Und konsumiert nicht so viel davon. Also ich möchte jetzt auch keinem sagen, also ins Leben quatschen, ja, und sagen, so, du darfst das nicht mehr machen. Sondern erinnere dich daran, was das für ein Zeug ist.
Ja. Danke, dass du das mit mir geteilt hast, Marti.
Gerne.
Und Glückwunsch zu 2 Jahren Abstinenz mit einer Ausnahme.
Ich wollte so machen.
Ja. Womit begießt du dann so etwas wie den ESC-Vorentscheid, wenn der rum ist?
In dem speziellen Fall war es mit Fencheltee, weil ich übelstes Sodbrennen hatte.
Oh Gott.
Das war so fürchterlich. Ich habe ja so eine High-Waist-Hose angehabt mit dem Gürtel und ein bisschen Wohlstandswampe. Und deswegen habe ich den Gürtel extra ein bisschen enger gemacht, damit die nicht sofort wieder so Obelix-mäßig mir vom Bauch rutscht. Dann den Auftritt hinter uns gebracht. Also ich konnte auch nicht so wirklich tief einatmen, aber war mir dann egal. Dann gebe ich halt alles für die Show.
Mit Show meint Marti den diesjährigen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest. Da ist er vor ein paar Wochen zusammen mit seinem Freund und Kollegen Mirtek gegen 8 weitere Acts angetreten. Ciao, 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 Ragazzi. Ciao, 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 Ragazzi.
Ciao, 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 ciao. Ja, also viel Spaß euch mit diesem Ohrwurm in den nächsten Stunden. Gewonnen hat den Vorentscheid übrigens Sarah Engels mit ihrem Song Fire. Sie wird Deutschland also Mitte Mai beim ESC in Wien vertreten.
Dann saßen wir dann in diesem Green Room, der nicht einen Grünton enthielt, aber egal.
dann saßen wir da und es verging Zeit und die anderen waren dann alle dran. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich krieg übelst Sodbrennen, weil habe ich nicht gut geatmet oder so. Das war auch genau hier, ne, so Solarplexus. So da drunter. Und hab dann, da war so ein Psychologe noch mit dabei, der uns die ganze Zeit zur Verfügung stand.
Interessant.
Falls einem irgendwas zu Kopf steigt oder so, was man eine Frage hat oder so, ich brauche nochmal eine Atemtechnik oder so, ich bin zu nervös oder so, vor allen Dingen dafür. Und dann habe ich den gefragt, sag mal, kann es sein, dass ich mich veratmet habe oder so? Oder ich habe, glaube ich, Sodbrennen. Und dann hat er gesagt, Mandeln. Ganz jetzt hier, da standen so
Nüsschen
standen da. Und dann habe ich mir erstmal so 20 Mandeln reingepfiffen und ab wann würde das dann weniger werden? Also ab zwischen 10 und 15 Mandeln müssten reichen. Und ich so, ich habe jetzt 30, es ist immer noch da. Und dann habe ich unsere Betreuerin Malik gefragt, was soll ich machen, wenn sie machen? Und also dieser Fencheltee, ich mache den Fencheltee. Dann kam der Tee, viel zu heiß. Und dann war vor allen Dingen auch noch der Moment, wo wir alle wieder vor dieses Tribunal treten mussten, aufgereiht, wo die SuperfinalistInnen dann
die Top 3 bekannt gegeben werden
sollten. Und ich stehe auf der Bühne da mit Sodbrennen und hey Leute! Und dann habe ich mein Showgesicht aufgesetzt und dann winken den Fans zugewinkt. Während in mir so ein Vulkan brodelte. Ja. Und dann von der Bühne und dann endlich der Fencheltee. Und dann eine Minute, da war alles vorbei. Wirklich, das war so schnell.
Deine Fans fordern schon seit Jahren, dass du einmal Deutschland beim Eurovision Song Contest vertreten solltest. Und dieses Jahr hast du jetzt den ersten Versuch gestartet mit...
Den zweiten?
Moment, was habe ich verpasst?
Das hätte niemand mitbekommen können, weil wir uns 2024 schon mit dem Song, den wir jetzt als nächstes...
auch Mirtek und du, muss ich kurz sagen, dein Freund und Kollege Mirtek,
genau.
Ihr seid als du Ragazzi.
Richtig.
Der Song heißt Ciao Ragazzi.
Richtig.
Was war 2024?
2024 waren wir in diesem berühmten Italienurlaub, den ich schon mal ansprach. Und danach entstand sofort, zwei Tage danach entstand Ciao Ragazzi. Zumindest die so eine kleine Testversion, die auch gar nicht so lang war wie der richtige Song. Und kurze Zeit danach haben wir schon den zweiten geschrieben. Dolce Vita Love, jetzt überall streamen. Und mit dem haben wir uns Ende 2024 beworben für den ESC 25.
Und das war ja noch eine ganz andere Geschichte. Das anderer Sender und Stefan Raab
und
hat
Stefan
da noch
Raab
irgendwie mitgemischt.
Und wir sind direkt in der allerersten Vorentscheidungsrunde oder Auswahlrunde sind wir schon raussortiert worden. Das heißt, es kam gar nicht dazu, dass wir irgendwas mit Presse oder sonst was zu tun bekommen haben.
Waren die Regeln im Grunde gegen euch, weil es jetzt dieses Jahr ja so eine Jury gab, die eine Top 3 ausgewählt hat und nur über diese Top 3 durfte überhaupt ein Publikum abstimmen und da wart ihr aber gar nicht drin.
Ich habe gehört, es war knapp. Also wir wären so um ein Haar, wären wir auch mit dabei gewesen. Das war dann aber auch gleichsam ein bisschen eine Erlösung, weil mir im Vorhinein schon diese ganze Presse, diese Pressetermine und so weiter haben mir richtig stressmäßig zu schaffen gemacht.
Aber das heißt, der große ESC-Traum war schon im Anlauf dann doch gar nicht so sehr dein Traum. Oder würdest du es nochmal versuchen?
Also ich meine, wenn man mich fragen würde, möchtest du auf der größten Bühne der Welt auftreten, würde ich sagen, auf jeden Fall, Alter. Aber dafür muss man es auch dahin schaffen. Mhm. Und auf dem Weg dahin ist mir klar geworden, dass es mir ein bisschen zu viel ist. Und das muss ich mir eingestehen und ich muss ehrlich mit mir sein. Und das fällt mir auch immer leichter, je älter und reifer ich werde. Und deswegen haben wir das dann doch ganz gut gefallen, dass wir nicht in den Top 3 waren.
Was war das Überraschendste an der ganzen Erfahrung, einmal so in diesem Eurovision Song Contest Trubel zu stecken?
Wie gut eigentlich alles, was da auf der Bühne und um die Bühne drumherum so orchestriert wird, funktioniert. Also Licht und dann diese komische Contraption da mit diesen beiden Leuchte-LED-Teilen da über diesem Steg, diesem gigantischen, hinten diese LED-Wand, also was man sich da aussucht oder was dann die sich die Show dann in Bild und Licht so ausdenken, was die einem dann dazu geben, nachdem man gesagt hat, hey, wir wollen jetzt gerne so und so und so. Wir können euch das hier bieten. Und dann sagst du, ja, saugeil. Mhm. Wenn wir jetzt noch die Farben ein bisschen ändern könnten, in zum Beispiel Rot und Grün ist in unserem Fall. So, und das wird dann
umgesetzt. Wie bei den Profis, verstehst du? Ja, weil also es du, die Profis sind.
Du darfst diese riesen Showmaschine für dich benutzen quasi.
Ja, genau. Man darf einmal, darf man Star spielen.
Diese, also Deutschland, so wie du das beschreibst, wirkt es
vor allen Dingen, entschuldige, wir hatten ein Auto auf der Bühne. Das war ein Auto. Das war nicht irgendwie Pappe und dann machen wir ein paar Schubkarrenreifen da dran. Das war ein richtiger, dieser berühmte Fiat, der in Italien nicht, der in Polen hergestellt wird, wo David immer gesagt hat, das ist das perfekte Ding, was Ragazzi beschreibt. Das italienische Auto, was in Polen produziert wird. Ja. Fertig, die Hände sind gereicht worden. Geil. Und das Ding hatten wir.
Mich interessiert jetzt natürlich, wenn du sagst, die Deutschen sind dermaßen professionell aufgestellt für den ESC. Was ist dein Hot-Take? Warum läuft es dann für Deutschland so lange oder oft so schlecht?
Weil man sich nichts traut. Klar möchte man vermeiden auch irgendwo, dass sich was doppelt, wie zum Beispiel dieser irre Grieche, der hat ja auch so einen ziemlich so einen Song. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch so einen Song haben darf. Mhm. Also ich finde schon, da hätte man sagen können, aber sie haben wahrscheinlich jemanden genommen, von dem man wusste, dass die Fanbase krass groß ist. Ich meine, Sarah, gegen die ist ja nichts zu sagen. Die hat einen tollen Song, die hat eine irrsinnige Fangemeinde.
Aber
mega nett.
Auch.
Ja, aber vielleicht nicht so groß. Und die Jury kannte sie wohl schon. Ich weiß es nicht. Ich bin doch auch jetzt so weit weg wieder von diesen Dingen, das interessiert mich auch gar nicht mehr. Aber ja, wie gesagt, die Deutschen trauen sich zu wenig, was man da hinstellt. Also das spaltet ja auch regelmäßig die Nation.
Ja.
Die einen sagen, ey, was ist das denn wieder für ein Einheitsscheiß? Und die anderen sagen, ach, schön!
Mhm. Welchem deutschen Star würdest du gerne zurufen, es doch auch mal zu probieren beim ESC?
Oh Gott. Es gibt so viele. Paula Carolina. Das wäre was. Das wäre so Ragazzi auf Steroiden, so, sozusagen.
Aber du würdest nicht mehr mitmischen wollen. Also ich finde ja...
Ach, sagen wir mal so. Wenn man mich zum Songwriting hinzuzöge...
Nur nicht mehr ganz im Zentrum stehen.
Ja, das vielleicht nicht mehr.
Fühlst du dich dadurch jetzt eingeschränkt, dass du das nicht konntest, dass diese Bühne dich zu sehr gestresst hat, oder ist das eher eine Befreiung?
Nee, das finde ich gut. Ich fühl mich da...
Weil man könnte ja auch sagen...
Steht dem Ganzen eigentlich neutral gegenüber.
Marty Fischer, dieser Riesen-Entertainer mit all diesen Talenten, warum ist der nicht ganz woanders unterwegs? Warum wird der, keine Ahnung...
Das frage ich mich allerdings auch.
Ja, das meine ich. Fragst du dich das oder sagst du...
Ja, ich meine...
Ich habe mir das hier so gebaut, weil es so für mich, für diesen Kopf, für diese Talente und das Leben, das ich führen will, so funktioniert. Also bist du da genügsam oder wurmt es dich und denkst manchmal, Leute... Warum gebt ihr mir nicht?
Ja, mal schon, mal so. Aber ich meine, ich weiß genau, was ich gut kann. Darauf verlasse ich mich. Also meine Superkraft, das Musik machen ist oder das Produzieren von Songs, die irgendwie im Ohr bleiben. Mhm. Und alle anderen reden einem schon sowieso, warum juckt jetzt mein Gesicht? Alle anderen... reden einem schon die ganze Zeit so ins Leben rein oder machen einen so fertig mit irgendwelchen Gedanken, dann muss ich nicht auch selber das machen. Verstehst du?
Ja, voll gut.
Hab ich das?
Wenn du das schaffst, voll gut. Das heißt, würdest du sagen, also nach allem, was wir jetzt besprochen haben, also das Alkoholthema, dieses wilde Kopfthema, in dem es so viel blinkt, oder auch jetzt das ESC-Thema, was so ein Projekt war, in das du oder ihr euch so reingestürzt habt, bist du jetzt gerade genau da, wo du sein willst? Oder was fehlt noch?
Das ist eine fiese Frage. Noch nicht ganz. Ich würde von Anfang an meine Brille bei... Nein, Spaß. Ich habe noch so diesen Traum, ähnlich wie mein guter Freund Wolfgang Stach, der ist Inhaber des Marweg-Studios 2 in Köln. Und das ist übrigens heiliger Boden, ne? Also Herbert Grönemeyer hat da sein Bochum-Album aufgenommen. Bab sind da, also heute noch, oder Jupiter Jones wurde da quasi groß gemacht, wenn man so will. Und so ein Studio, das möchte ich haben.
Mhm.
Ich möchte so eine
so eine Konsole, so mit so mit vielen Federn und Potis, dass man bis zum Horizont guckt, und da sind immer noch Channel-Strips mit Potis und Federn. Vielleicht nicht ganz so groß, aber ich meine, dir wird klar, ja, ne? Und dann ist da so eine, das sind zwei Scheiben, zwei Fensterscheiben, die schräg sind, damit, auf dass der Sound sich nicht reflektiere in die Abhörposition, in den Sweet Spot. Und dahinter sind mehrere Drumsets und Klaviere und Bassgitarren und andere Gitarren. Und wenn ich da weiter drüber spreche, dann fange ich an zu träumen, weil das ist, und zusammen, weil das ist mein absoluter Traum.
Martins
und
Musik-Himmel.
Nur noch das zu machen. Nicht YouTube, nicht Instagram. Mhm. Von diesen ganzen, das ist sehr schön. Also YouTube ist ein toller Ort. Man kann machen, was man will. Ja. Nicht ganz machen, was man will, aber
vieles.
Man kann machen, was man soll.
Ja.
Und, aber genauso Instagram, überall, wo ich mich präsentieren kann. Das ist total geil, dass ich das habe. Ich bin sehr, sehr dankbar. Für alles in meinem Leben bin ich dankbar. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Auch für die Arschgeigen, weil aus denen habe ich ja auch wiederum gelernt. Mhm. Aber die möchte ich nicht wiedersehen. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, ist es, also ich spüre manchmal so ein Aufbegehren, das zu verlassen und neue Welten zu erforschen, die nie ein Mensch betreten hat. Beziehungsweise, vielleicht kann YouTube ja auch, oder das, ne, dieses Stattfinden auf einer Plattform, vielleicht kann mich das ja auch weiterhin begleiten. Mhm. Aber nicht, dass ich aktiv, hi, ich bin Martin Fischer und heute, sondern dass einfach irgendwie ein Video losgeht und man ist mittendrin, es wird einfach so Vlogging-mäßig, filmt mich jemand, wie ich, keine Ahnung, irgendeine Band produziere und aufnehme und mische. Das wär's.
Das klingt richtig schön. Ich finde vor allem schön, Marti, dass das keine Zahl ist, die du noch erreichen willst oder irgendwas, was dann alle von außen beklatschen, also, sondern dass es ein Ort ist, den du schaffen
drauf
willst.
Drauf geschissen, werde ich.
Und ich glaube, wenn du dir das hier nochmal anhörst, du musst ja nicht das ganze Gespräch nochmal hören, aber diese letzten 3 Minuten gerade, dann denkst du vielleicht beim Hören, so weit bin ich davon gar nicht weg.
Ja,
ich wünsche es dir jedenfalls. Ich wünsche dir, dass du diesen Ort findest.
Es braucht nur ein bisschen Mut. Oh, da kribbelst du direkt.
Nehme ich als Schlusswort.
Ja, gut.
Danke.
Kannst du haben. Danke auch.
Das war Marti Fischer bei Deutschland 3000. Ich bin immer noch ganz platt, weil in dieser Folge so viel passiert ist. Am Anfang bei dem Musikspiel, da konnte er schneller die Charaktere wechseln als ein Chamäleon seine Farben. Und dann habe ich im Laufe des Gesprächs aber nochmal ganz andere Farben von Marti selbst gesehen, die ich so bisher nicht kannte. Zum Beispiel den fassungslos wütenden Marti, als es um Gewalt gegen Frauen ging. Oder den ernsthaft reflektierten beim Thema Alkohol. Für mich als Interviewerin sind das sehr besondere Momente, wenn jemand solche Dinge mit mir teilt. Ich bin ehrlich dankbar für Martis Vertrauen, das übrigens aber, glaube ich, nicht nur mir gilt, sondern auch euch. Deutschland 3000 soll ein Safe Space, ein sicherer Ort für genau solche persönlichen Themen sein, wie wir sie heute besprochen haben. Und ich glaube, es ist ja auch deutlich geworden, dass diese persönlichen Geschichten oft auch eine gesellschaftliche Dimension haben. Deshalb ist es so wertvoll, sie in der Öffentlichkeit zu teilen. Es ist euer Umgang damit, eure wertschätzenden, oft einfühlsamen Reaktionen, die meinen Gästen hier die Sicherheit geben, die man dafür braucht. Also vielen Dank dafür. Falls euch diese Folge bewegt oder auf neue Gedanken gebracht hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr sie mit anderen teilt. Bestimmt fällt euch jemand ein, für den oder die dieses Gespräch eine Bereicherung sein könnte und den ihr den Link weiterleiten könnt. Gleich ganz am Ende hört ihr noch, welche Frage Marti mir für meinen nächsten Gast mitgegeben hat. Davor aber wie immer noch ein paar Hinweise. Ihr findet mich und Deutschland 3000 auch auf Instagram und seit diesem Frühjahr außerdem auf YouTube. Falls ihr euch also nochmal anschauen wollt, wie das aussah, als Marti vorhin zu Olli Schulz wurde, dann klickt auf den Link in den Shownotes. Ich bin Eva Schulz und ich habe übrigens noch einen zweiten Podcast hier in der ARD, zusammen mit Ralf Kaspers und Nils Bokelberg. In Battle of the Nerds nehmen wir uns jede Woche ein anderes Fandom vor, von Herr der Ringe über Marvel bis hin zu Sex and the City. In mehreren Spielrunden werden Ralf und ich von 2 absoluten Superfans gecoacht und müssen so viel wie möglich lernen, um am Ende den Quizpokal zu holen. Es ist also so eine Art Popkultur-Game-Show, aber als Podcast. Und es macht einfach einen riesen Spaß. Jetzt gerade läuft die 2. Staffel und ich sag mal so, Ralf hat vielleicht schon mehr Folgen von Star Trek gesehen, gesehen, aber das muss gar nichts heißen. Battle of the Nerds hört ihr in ARD Sounds und auf allen anderen Podcast-Plattformen. So, das war's jetzt aber wirklich von mir. Hier hören wir uns in 2 Wochen wieder. Ich freue mich. An dieser Folge haben mitgearbeitet Isabella Huber, Sabine Lebeck, Gina Toneik, Kim Vanessa Schang, Axel Schöning und Ruby N. Schwital. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat. Dann allerletzter Punkt. Welche Frage willst du meinem nächsten Gast mitgeben?
Bringst du dir manchmal einen Strauß Blumen mit?